willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und bin wie immer nicht alleine. Freue mich sehr auf die heutige Folge mit der großartigen Vanessa. Übrigens liebe Grüße von Jan Fischer, der meinte, ich soll das auf jeden Fall erwähnen. Wir haben gestern kurz telefoniert und wollen auch mal ein bisschen tiefer eingehen in das ganze Thema so Frauen im Sales, Female im Sales, vielleicht auch im Leadership, weil auf der einen Seite, glaube ich, ein Thema, was auf LinkedIn relativ präsent ist, auf der anderen Seite ist Vanessa diejenige, die versucht hat, das Ganze, muss mich gleich mal abholen, wie es denn genau ist, in einer empirischen Arbeit auch greifbar zu machen anhand von echten Zahlen, dass wir nicht nur über die Perspektive, die wir ganz individuell eben haben, sprechen, sondern über das, was dann auch tatsächlich so passiert. Und dann natürlich die Frage, wie man damit dann entsprechend umgeht. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vanessa, erstmal großartig, dass du da bist und die Zeit gefunden hast.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich schon total aufs Gespräch und vielen Dank für die Bühne.
Na gut, für die 2-3 Leute, die dich noch nicht kennen, willst du noch mal kurz was zu dir erzählen, wer du bist, was du machst, auch was du mit deinem Collective machst?
Yes, sehr, sehr gerne. Ich habe noch nicht immer im Sales gearbeitet, aber nachdem ich da reingekommen bin, habe ich irgendwie ein paar Jahre in verschiedenen Geschäftsmodellen, verschiedene Kundengruppen und Branchen im Vertrieb gearbeitet. Und so nach 5 Jahren habe ich dann Ende 2023 irgendwann halt so gesagt, okay, wo sind eigentlich alle anderen, also Frauen? Und bin dann irgendwie losgelaufen, habe angefangen zu recherchieren, wie man das so macht und habe festgestellt, also man ist sich irgendwie einig, es gibt zu wenig Frauen, aber ich habe nichts dazu gefunden, warum es da so wenige Frauen gibt. Und es war so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, so ein Unfall. Ich habe dann angefangen, so in meinem bis zu dem Zeitpunkt noch so sehr überschaubaren LinkedIn-Netzwerk so eine kleine Umfrage rumzuschicken. Und die ersten Ergebnisse waren irgendwie so spannend, dass ich dann doch neugierig geworden bin, was noch mehr Leute darüber denken. Deswegen habe ich das dann größer an einen größeren Kreis versendet. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Also ich wollte herausfinden, wie die Frauen, die es bis dahin geschafft haben, wie geht's denen? Was erleben die so? Und das ist jetzt das, was ich mit Females in Sales seit Ende 2023 mache.
Mega. Bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Bevor wir da reinstarten, auch an dich die Frage, die ich für all meine Gäste habe. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie du damit umgehst?
Ja, die unbequemste Wahrheit. Boah, ich glaube, es gibt so viele. alle Wahrheiten im Sales sind unbequem. Wahrheiten sind vielleicht unbequem. Aber ich glaube, also keiner schuldet dir was. Vielleicht, also das ist bestimmt schon so eine sehr umfassende Wahrheit. Niemand schuldet dir irgendeine Antwort. Niemand schuldet dir eine Vertragsunterschrift. Niemand schuldet dir was. Und das ist doch vielleicht auch so der spannende Punkt, ne? Oder da kommst dann so dahin, bist du Seller, hast du Bock, das ein bisschen auch irgendwie zu lösen? Hast du Bock, dich dem Thema irgendwie zu widmen und das unter jemanden vielleicht auch zu knacken? Und das kann ich auch voll nachvollziehen, ist man dann einfach irgendwie auch frustriert. Und das sind, glaube ich, viele Seller ganz regelmäßig. Und das gehört auch irgendwie part of the game, ne?
Ja. 100%. Also Frustration beziehungsweise Umgang mit Zurückweisung und Co. gehört 100%ig dazu. Ich finde es eine sehr wichtige Wahrheit, weil wir ja oftmals sagen, hey, ich habe mir so viel Mühe gegeben, weißt du, wir personalisieren die E-Mail und du bekommst halt nichts zurück. Aber aus der Kundenperspektive ist es halt auch naheliegend, weil einfach so viel in die Inbox reinflattert. Auf der anderen Seite, und da finde ich dann wieder, ist es spannend, ich finde, niemand schuldet dir, was stimmt, aber wir können trotzdem oder sollten trotzdem erwarten, vorausgesetzt, wir bringen das auch mit, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also wenn ich schon mit jemandem im Gespräch bin, dann erwarte ich eigentlich auch, dass der mir absagt. oder sich zumindest meldet und nicht einfach in Stillschweigen irgendwo verschwindet.
Ja, stimmt schon. Da hast du recht. Ne? Ich finde, also es gibt so, ja, also bevor jemand das erste Mal geantwortet hat, finde ich, hat jeder das gute Recht zu sagen, ich habe heute wirklich andere Prios und ich kriege zu viele Nachrichten und so weiter und so fort. Und Klar. Aber wenn man schon im Gespräch war, sich dann auf einmal gar nicht mehr zu melden, ist irgendwie auch so eine salonfähige Unart mittlerweile, ne?
Ja, das hast du gerade sehr schön runtergebrochen, ja. Das Ghosting ist irgendwie salonfähig geworden, wie auch immer das passiert ist.
Ja. Also, nee, aber stimme ich dir vollkommen zu. Also uneingeschränkt, das ist irgendwie auch unangemeldet, irgendwie nicht zu Terminen zu erscheinen. Also wirklich, wenn man sich so einen richtigen Termin auch gesetzt hat, ne, das ist ja so die fortgeführte Variante davon, finde ich, ist irgendwo auch, also es ist halt wirklich die tiefste Stufe der Disrespectfulness, weil ja. Sich jemand Zeit für dich genommen hat und die blockiert hat, dafür andere Sachen, also Opportunitäten.
Und sich wahrscheinlich noch vorbereitet hat.
Ja, voll. Also, tut das nicht.
Nein, ich befürchte, dass viel zu wenig potenzielle Kunden hier zuhören als am Ende Seller, aber, die sagen, ja, ich teile das komplett.
Ey, aber jeder Seller ist Buyer. Das ist doch auch, also egal wo im Leben, weißt du, von daher.
Nein, 100%, da hast du vollkommen recht. Bevor wir, um ins Thema mal einzusteigen, ich glaube, so haben wir uns auch erstmalig kennengelernt, dass du mich angeschrieben hattest, genau mit besagter Umfrage. Ich kann den genauen Inhalt leider nicht mehr ganz so wiedergeben. Aber wie ist denn der Status quo von, jetzt mal, Females in Sales? Denn es gibt ja, und ich glaube auch da, ne, es gibt ja doch die, auch gefühlt, die ein oder andere, das ein oder andere Netzwerk, was sich auf dieses Thema fokussiert, vielleicht mit dem ein oder anderen Schwerpunkt. Es gibt da auch irgendwie, habe ich so in der Wahrnehmung auch Maßnahmen oder Maßnahmen, es klingt so, vielleicht Programme, sagen wir es mal so, oder auch Coaches, die natürlich irgendwie versuchen, mehr in der Richtung zu unterstützen. So, wo stehen wir und vielleicht auch gut, wo soll das hingehen? Das ist dann mal eine ganz andere Frage.
Naja, okay, cool. Also genau, nee, voll. Wir haben uns ja auch in dem Kontext letztes Jahr kennengelernt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das immer von den Leuten so krass zu schätzen, weil insbesondere letztes Jahr war ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so sonderlich weit in dem Thema. Und dann ist so jeder Mensch, der sich Zeit genommen hat, nochmal doppelt, dreifach, fünffach so viel wert, weil es so diese schwierige Anfangsarbeit ist, die man erstmal macht, bis man so seinen Trust-Proof irgendwie dann auch in dem Thema hat. Also genau, wo stehe ich jetzt mit Females in Sales, ist vielleicht so vielleicht eine kleine Reise mal abgebildet. Die Umfrage, die sich ursprünglich nur an Frauen gerichtet hat, ist dann relativ schnell darin ausgeartet, dass ich noch eine zweite Umfrage, und zwar eben an Leute wie dich, also mit Führungsverantwortung, ne, Sales Lead sozusagen, darauf ausgeweitet habe. Denn mir ist schnell klar geworden, also das ist jetzt eine sehr singuläre Perspektive, würden wir nur Frauen fragen, wie es denen geht, und dann auch nur die bis dahin gekommen sind. Ne? Also da fehlen noch ganz viele Perspektiven, dessen bin ich mir total bewusst. Und eine habe ich dann letztes Jahr auch schon angefangen, nochmal mit reinzuholen. Das sind eben, wie gesagt, die Entscheider und Führungskräfte, die auch mit dem Thema zu tun haben. Weil wie die als Entscheider drauf gucken, aber auch so ein bisschen die Unternehmensperspektive mitbringen, ja auch so im Gänzlichen, ist auch eine ganz große Stellschraube in der ganzen Dynamik, denn es ist ein super vielschichtiges Thema, wie sich herausstellte. Und das läuft auch bis heute noch. Also die Studien von 2024 sind abgeschlossen, 2025 laufen aber auch schon. Und so grob zusammengefasst, also die Erkenntnisse von den Frauen waren schon, 3/4 aller Frauen haben schon also das Gefühl in ihrem Vertriebsleben mal gehabt, sich benachteiligt zu fühlen, weil sie eine Frau sind. Also aufgrund ihres Geschlechts wirklich Situationen erlebt zu haben. Ne?
Hm? Wie viele, sorry?
2/3 von denen, okay. Die teilgenommen hatten, genau. Und da spaltete sich natürlich irgendwie in ganz viele individuelle Wahrnehmungen dann auf. Viele Leute, die wirklich davon berichten, also sehr, sehr viele, an die 50%, die halt sagen, boah, ich weiß schon, dass meine männlichen Kollegen mehr verdienen. Ist jetzt die Frage, ist es eine Bring, ist es eine Hohlschuld? Ne? Das ist hier gar nicht damit bewiesen. Also das sind jetzt einfach nur so die Infos, die ich jetzt daraus gezogen habe. Sehr viele Frauen, also mit 20% fast jede fünfte Frau, die gesagt hat, boah, also ich habe irgendwie sexuelle oder diskriminierende Erfahrungen in meinem Vertriebsjob als Frau auch schon gemacht. Und so weiter und so fort. Also es ist natürlich eine sehr fragmentierte Wahrnehmung von den ganzen einzelnen Personen. Fakt ist aber, und das ist auch schon so ein Trend, der sich aus der Umfrage dieses Jahr abbildet, und da waren die Fragestellungen schon auch abgewandelt. Die Hälfte von den Leuten, die dieses Jahr teilgenommen haben, hat gesagt, ich habe tatsächlich auch aus diesen Gründen der Benachteiligung schon darüber nachgedacht, den Vertrieb zu verlassen. Und da hat natürlich bei mir auch alle Alarmglocken geklingelt. Weil wir haben schon so wenig Frauen da und jetzt überlegen auch noch manche zu gehen. Ja, und da sind wir noch nicht bei dem Thema angekommen, müssen Frauen nicht eh irgendwann gehen, weil wenn man sich mit den Vertriebsleads so auseinandersetzt, dass da schon irgendwie, also ich würde sagen, so 80% der Entscheider schon sagen, Vertrieb und Teilzeit schwierig zusammenzubringen, aber 80% aller Frauen werden Mütter, also...
Also ich, da 100% und... wird gern auf verschiedene von den Bereichen eingehen. Was ich spannend finde, ist, das hat tatsächlich, ja, Jan Fischer hat mir das erzählt, aber das Zitat kommt von Matt Rosenberg, der ehemalige Manager von, CRO bei Eventbrite war zu der Zeit, der meinte auch so, hey, hired more single parents, so, they figure it out. Und davon, das habe ich inzwischen auch so oft gesehen und davon bin ich irgendwie auch überzeugt auf der einen Seite. Und dann gibt es ja auch großartige Beispiele, die wir alle irgendwie im Netzwerk haben, die genau darüber reden. Also auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich es auch, und das ist ja natürlich auch eine radikale These, gar nicht so sehr aus Manager-Sicht nachempfinden, aber aus Early-Stage-Startup-Sicht zum Beispiel, wenn man sich da irgendwie schwer tut. Weil die, also selbst erlebt, ne, wenn du da eine Mitarbeiterin hast und die ist halt einfach dann ein paar Tage, Wochen teilweise irgendwie dann mal weg, einfach weil das Kind krank ist oder so, der ist halt einfach hart und gerade Schwangerschaft, wenn du Leute wieder einstellen musst und Co., also ich will jetzt gar nicht über dieses Thema zu sehr in der Tiefe reden, da haben wir aber auch einfach gesellschaftlich oder vom Gesetzgeber her richtige Probleme, um gerade junge und kleine Unternehmen wirklich zu unterstützen. Das mag weniger relevant sein, wenn du dann halt größere Unternehmen hast, die halt eben vielleicht auch solide finanziert sind oder 6, 7, 8, 9, 10 Plus-Seller haben, ne?
Ja, 100 Pro, und da sprichst du auch ein ganz wichtiges Thema an. Und das ist mir jetzt wichtig, da auch nochmal rauszuarbeiten, ne? Ich glaube, es gibt immer diese 10, meinetwegen 20% Randerscheinungen, in denen das halt, also Abwesenheiten, egal ob du Mutter oder Vater übrigens bist und im Vertrieb arbeitest, ne, das ist noch ein anderes Thema, in denen das halt zu ernsten Schwierigkeiten wird und auch irgendwie zu wirtschaftlichen Überlegungen führt, unweigerlich bei auf Unternehmensseite, weil das sind natürlich auch keine Wohlfahrtsverbände, das ist mir vollkommen klar. Aber ich will ja auch ganz klar darauf hinweisen, es gibt diese 80-90% Cases, in denen das absolut möglich ist, das gut abzubilden. Und ich habe häufig das Gefühl, diese Diskussion wird immer über diese Randcases gespielt, obwohl es in den meisten Fällen gut abbildbar ist. Und für mich ist auch ein Randcase, wenn es 100% irgendwie eine Reisetätigkeit ist. Ja, und da ist mir aber ganz persönlich auch vollkommen egal in der Diskussion, ob das jetzt eine Mutter oder ein Vater ist, weil das ist eine Person mit Erziehungsauftrag und die Care-Arbeit vermutlich leistet oder idealerweise leistet und auch Lust hat, nicht nur Familie zu gründen, sondern auch die Verantwortung dafür mitzutragen, ja, auch zwei verschiedene Dinge, die häufig in Deutschland einfach noch nicht so gelebt wird, und da müssen wir ganz klar auch einen Unterschied aufmachen, also Frauen werden da anders behandelt als Männer, weil wir gesellschaftlich in Deutschland noch nicht so weit sind.
100%, ne? Und um den Punkt, den du gerade, ich grüße Jan zu viel an der Stelle, ne? Jan ist ja nun auch irgendwie Single Parent und ich habe mit ihm relativ viel gerade zu tun, wir arbeiten viel zusammen. War mein der Manager, der mich bei Ticketscript damals eingestellt hat. Für die, aber die Folge kann ich auf jeden Fall auch mit ihm hier im Podcast sehr empfehlen. Worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau, und da ist es halt auch so, ne? Wenn er die Kleine hat, dann ist halt einfach viel, viel früher Feierabend, und dafür an anderen Tagen ist dann halt, kriege ich halt die WhatsApp-Nachrichten und E-Mails um 23 Uhr, ne? Also dann so ist es da eben dann auch. Aber ich gehe komplett mit, dass wir einen gesellschaftlich oder auch einen anderen Umgang damit finden müssen. Und das inkludiert natürlich vor allem dann auch die Menschen in Führung.
So. Ja, 100 Pro auf jeden Fall. Also ich... es gibt schon viele tolle Best Practices da draußen. Ich wünsche mir, dass das im Vertrieb auch noch mehr möglich gemacht wird, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir da, ich meine, wir sind, glaube ich, gesamtgesellschaftlich oder unternehmerisch in Deutschland gesehen eh noch nicht so weit, wie andere Länder uns das schon gut auch vorleben mit dem Thema, aber auch im Vertrieb, im Speziellen, also höre ich schon auch, und da bin ich auch sehr dankbar drüber übrigens, wenn ich mit also Entscheider also in diesen Sales-Lead-Positionen dann auch sprechen kann, dass sie teilweise auch so brutal ehrlich sind zu sagen, nee, also so junge Frauen möchte ich nicht einstellen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die uns dann demnächst irgendwie verlässt, für einen unbestimmten Zeitraum gegeben ist. Und für mich ist das echt auch immer eine Einladung, ins Gespräch darüber zu kommen. Und ich finde es halt wichtig, weil ich glaube, das sind auch häufig Gedanken, die viele Leute auf so Ebenen vielleicht haben, die aber auch mittlerweile so geahndet werden, dass man vielleicht den Diskurs darüber schon wieder gar nicht mehr aufmacht, und da wollen wir ja auch nicht hinkommen, und von daher also positiv vorleben von den tollen Beispielen, die es da schon gibt, auch ganz wichtig. Und ja, also klar, also Single Parenting ist eh nochmal, das ist glaube ich auch echt nochmal eine krasse andere Herausforderung.
100%ig und komplett bei dir. Und ich glaube, das, was du gerade ansprichst, ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, gar nicht nur in diesem Thema, in so vielen Themen, wenn eben aufgrund der Sorge, der, keine Ahnung, einer Vorverurteilung, jemand dann einfach gar nicht den Mund aufmacht, gar nicht darüber spricht, aber einfach eine entsprechende Entscheidung trifft. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema eingehen, weil ich das im Software-Sales sehr spannend finde, und da weiß ich es tatsächlich nicht. Weil gesellschaftlich gesehen haben wir eine Diskrepanz. Ich glaube, das ist offensichtlich. Dann gibt es irgendwie verschiedene Betrachtungsweisen, und die eine sagen, das ist irgendwie so viel, und die andere sagen, ja, das hat aber damit zu tun, dass wir viel, viel mehr Männer in höher qualifizierten Jobs haben. Das ist historisch bedingt. Eigentlich verdienen alle gleich viel heutzutage. Whatever. Like, wie ist das aber vor allem in dieser Sales-Welt, in dieser Sales-Bubble? Also wie ist da quasi der, gibt es da wirklich ein Gefälle, oder würdest du sagen, in den Software-Sales-Positionen verdienen eigentlich Männer und Frauen gleich viel?
Also ich glaube, ich würde mich jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich dir sagen könnte, wie es wäre. Okay. Aber ich kann Ableitungen aus den Unterhaltungen und aus den Daten, die mir dazu zur Verfügung stehen, ziehen. Ne? Und die sind auch nicht spezialisiert auf Software-Sales-Positionen, muss ich jetzt auch noch direkt disclaimen dazu. Ich höre von, wie gesagt, sehr vielen Frauen, zwischen 40% und 50%, die das zumindest in der Umfrage letztes Jahr angegeben haben, dass sie wissen, dass sie weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Und das ist ein Unterschied, Punkt. Ich weiß aber auch oder entlang meines eigenen Researches dazu, dass das nicht immer was damit zu tun haben muss, dass Unternehmen weniger gewillt sind, hier was zu geben oder Gleichheit herzustellen, sondern dass es definitiv auch so einen Confidence-Gap gibt zwischen den Geschlechtern. Und dieses Beispiel kennt, glaube ich, jeder. Ne? Frauen bewerben sich, wenn sie 90% bis 100% auf eine Stelle passen, Männer schon so ab 60 oder so. Und ich glaube, das kann man halt ganz gut auch darauf übertragen, dieses als Frau in der Gesellschaft noch nicht so viele Jahre und in die Generation noch gar nicht so selbstverständlich gelernt zu haben, A, an der Arbeitswelt teilzunehmen, B, seinen eigenen Wert zu kennen, C, offen darüber zu sprechen, weißt du, und so weiter und so fort, sich zu vergleichen und dann irgendwie jedes Mal wieder nach einem Raise zu fragen, ist vielleicht auch nicht so weiblich, wie es unter Männern eher üblich ist. Und vor allem, wenn die dann so viel unter sich sind und miteinander darüber quatschen, aber auch Frauen untereinander da weniger drüber quatschen. Es gibt, glaube ich, einfach weniger diese erlernte Confidence dazu zu sagen, ich habe Leistung erbracht und ich möchte jetzt irgendwie das auch wiedergespiegelt bekommen und angepasst bekommen. Also ich denke, es gibt hier diese Unterschiede auch definitiv noch, aber man kann sie, es ist, glaube ich, nicht unbedingt nur ein strukturelles Thema, wo ich Unternehmen in der Verantwortung sehe, bin ich auch ganz ehrlich.
Ja, also am Ende, das geht so ein bisschen in die Richtung, was können wir tun als Unternehmen, beziehungsweise ich würde es gerne eher so greifbar machen, dass die zuhören, auch in ihren Teams, in ihrem Einflussbereich auch etwas tun können. Lass uns da gerne gleich reingehen. Die zweite Frage ist natürlich dann aber auch, was kann jede einzelne Frau in dem Fall für sich tun in dem Bereich? Ich weiß ansonsten gar nicht, was wir pauschalisieren das gerne, ob das dann so ist. Ne, Männer sind so und Frauen sind so. Ich kenne natürlich genauso viele Männer, die extrem strugglen. Aber ich verstehe natürlich trotzdem, wo du herkommst und dass sich das, wenn man dann eher den Austausch untereinander hat, wahrscheinlich eher sogar etwas verstärkend ist.
Also ich glaube, so Ansatzpunkte könnten sein und diese, und also ich glaube, da muss man vielleicht sogar ein bisschen breiter angreifen, weil ich auch von Frauen rückgespiegelt bekommen habe in dieser Studie von letztem Jahr, dass Frauen ein Lebensphasen angepasstes sozusagen Vergütungsmodell sich wünschen. Und vielleicht muss man das auch gar nicht nur auf so Lebensphasen oder so sehen, sondern ein flexibles Vergütungsmodell anzubieten als Unternehmen.
Sorry,
ja, alles gut. Ich fange auch nochmal neu an. Ich glaube, das Thema Gehaltsdiskrepanz könnte man vielleicht auch so generell in noch ein bisschen weiter fassen und dann einfach sagen, okay, was für Gehaltsmodelle kann es geben? Denn dieser klassische Split, ne, fix und variabel, und dann ist das immer für alle Personen gleich, ist ja vielleicht auch schon eine Hürde, als Frau in den Vertrieb überhaupt irgendwie zu kommen. Und vor allem, ich meine, jeder ist im Vertrieb eigentlich Quereinsteiger, weil so richtig viele Studiengänge gibt es dazu nicht. Das heißt, du fängst da immer irgendwie an und bist am Anfang irgendwie im Risiko, weil man da einfach noch lernt, auch ganz viel, viele Jahre, vielleicht hoffentlich bis zum Schluss, ja, aber da auch zu sagen, Gehaltsbänder können natürlich eine tolle Orientierung geben. Ich glaube aber auch, dass also dein sehr, sehr schöner Versprecher zum Thema Gehaltstransparenz eigentlich auch schon ein guter Punkt war, den du gesagt hast. Also die Transparenz auch als Unternehmen mal aufzumachen, zu sagen, es gibt Leute, anonymisiert, also das ist hier die Range, das ist hier möglich und du kannst dich einsortieren, wo du möchtest, und dann halt irgendwie so einen Schieberegler irgendwie auch zu haben, zu sagen, okay, ich fühle mich halt sicherer mit einem höheren Fixum, dieses Jahr bin ich irgendwie so drin, fühle ich mich auch besser und kann für die Firma richtig was reißen und das auch für mich irgendwie fühl- und spürbar machen und gehe halt mehr irgendwie in den variablen Anteil. Also so Möglichkeiten, also Arbeitszeiten flexibilisieren wir, aber warum nicht auch Gehälter?
Finde ich einen spannenden Ansatz. Am Ende, ich glaube, gerade im Vertrieb, ja, da sind jetzt mehrere Punkte drin, die du gerade gesagt hast, die man da noch eingehen könnte, ist es ja eh, ne? Das Gehalt ist halt erfolgsabhängig in den meisten Fällen. Ich habe es immer so gemacht, ne, in meinen Teams, dass eigentlich auf einem Positionslevel alle das Gleiche verdient haben und du willst mehr verdienen, ja, dann so go get it, ne? Diese Provisionsregelung ist ja da. Und dann hast du da auch keine Themen. Ich habe das Thema aber gerade in jungen Unternehmen sehr, sehr häufig gesehen. Also in etwas etablierteren war es dann meistens auch schon eher in die Richtung transparent zu sagen, hey, das sind die Packages. Aber gerade in jungen ist es natürlich, hey, du verhandelst mit dem Founder oder dem Sales Lead über dein Gehalt. Und je nachdem, wie bold du da reingehst und wie du dich positionierst, ist es das eben, was du bekommst. Und da bin ich komplett bei dir, dass es da wahrscheinlich mehr Flexibilität braucht. Wahrscheinlich glaube ich aber eher, dass es gar nicht die Gehaltsmodelle sind, weil wir verdienen ja im Vertrieb weitestgehend viel im Vergleich. Ja. Ich glaube eher, und da bin ich bei dir, dass es der Zugang ist in die Positionen, die Unsicherheit überhaupt in den Vertrieb rein zu stolpern. Weil genau wie du gesagt hast, das ist ja kein klassischer, oh, ich will jetzt Sales machen, sondern ja. Bei den meisten Leuten passiert es ja irgendwie, dass sie da landen und nicht mehr aufhören.
Voll, voll, voll. Und übrigens, das ist jetzt kleine Abbiegung in das Thema, weil das ist dann immer so, das ist so mein Herzensmoment dann in dem Moment auch, weil ich finde gerade genau deswegen den Sales so geil. Du hast halt gar keine Einstiegsbarrieren bei unfassbar guten Aufstiegsmöglichkeiten. Also jeder hat hier unfassbar viele Chancen, weil wenn du erstmal in einem Unternehmen arbeitest und hast Ergebnisverantwortung, ja, da trägst du eine krass hohe Verantwortung und die wird honoriert, also in den meisten Fällen. Gerade bei kleinen Unternehmen, wo du eh voll gut und schnell aufsteigen kannst, und auch bei großen Unternehmen, also mit dem Blick über die Zahlen bist du ja auch entitled, bis ins Board damit zu gehen irgendwann, ja, das ist für die Leute dann immer ein langer Weg, alles gut, deswegen, man kann es auch schlecht pauschalisieren, jedes Unternehmen, jede Branche, ne, die Größe des Unternehmens, alles spielt eine Rolle, aber das ist doch so geil, und das, was macht jetzt hier den Unterschied, warum ist das dieser Moment? Wir haben hier nicht, wie in den MINT-Fächern, diese Zulassungsbeschränkungen, dass Frauen auch schon schon weniger aus den Studiengängen graduieren, sodass wir eh schon so ein geringes Volumina im Markt haben von Menschen, die aufgrund der Zulassungsvoraussetzungen nur in diese Positionen kommen können. Das haben wir im Sales nicht. Im Sales haben wir mindestens, und die Tendenz geht gerade dazu, dass wir mehr Frauen haben, die Studiengänge abschließen als Männer. Ja. Also wir haben hier genug tolle Kandidatinnen im Markt, die in Sales können.
Das ist doch geil. Ich wollte gerade genau darauf eingehen, weil ich habe das letztens gehört und ich weiß nicht, ob es repräsentativ ist für den Dachraum, aber das kam von Diary of a CEO, dass eben gerade genau das passiert, dass eigentlich so viele Förderprogramme da sind, die Frauen fördern in Führung, in Universitäten zum Beispiel etc., dass es inzwischen 2/3, glaube ich, sind der Uni-Absolventinnen in den Staaten, in manchen Unis, die weiblich sind, 1/3 entsprechend männlich, dass auch in Unternehmen entsprechend viel reinkommen, die in jungen Jahren sehr, sehr viel Geld verdienen, was dazu führt, dass eben gerade so eine Art, die haben es damals von einer verlorene Generation von Männern genannt, ich will jetzt gar nicht auf das Thema im Speziellen eingehen, aber was ich spannend finde, ist, wenn wir diese Diskrepanz haben, zu sagen, wir haben viel, viel weniger Frauen in Führung, dann ist das natürlich historisch gewachsen. Und natürlich können wir das nicht von heute auf morgen ändern. Aber die Frage, die da im Raum steht, ist, haben wir schon viel getan, dass eigentlich in den kommenden 30 Jahren quasi diese Generation, die jetzt Absolventinnen sind, die jetzt schon gut verdienen, jetzt schon gut Karriere machen, eigentlich im Natürlichen dann dazu führt, dass das natürlich dazu führt, dass wir dann ein halbwegs ausgeglichenes Verhältnis auch in Führungspositionen haben werden. I don't know, aber das ist so ein bisschen die Hypothese aus dem Podcast gewesen, die ich spannend fand.
Ja, wirklich, also cooler Podcast, ich mag den auch total gerne und es ist eine total spannende These. Ich wünsche, ich hätte jetzt die Glaskugel. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber ich weiß, also wo ich mir sicher bin, das weiß ich nicht, aber ich bin mir sehr sicher, wenn ich sehe, wie viel Nachholbedarf wir an den aktuellen Arbeitsbedingungen für die Frauen, die schon da sind, die ja eh immer noch in der Unterzahl sind, wie, ich sag jetzt mal, verbesserungswürdig diese Arbeitsbedingungen aktuell sind, kann ich mir noch nicht vorstellen, dass wir in 30 Jahren wirklich, das ist irgendwie ein zu kurzer Zeitraum, als dass ich mir vorstellen könnte, dass das so klappen könnte. Und mir persönlich wird es darum auch niemals gehen, zu sagen, wir brauchen jetzt hier überall mehr Frauen und ich will irgendwie 2/3 und damit irgendwie schon auch die absolute Überzahl an Abgängern und überall im Arbeitsleben sehen. Das ist übrigens auch mir immer super wichtig zu sagen, mir geht es hier nie um ein das eine gegen das andere Thema, sondern um diese 30% aufzuholen für mehr Gleichheit und Chancengleichheit für alle da an der Stelle. Ne?
100%. Und der zweite Aspekt, der da nicht berücksichtigt ist, ist ja auch die Frage, welchen Einfluss nimmt Familienbildung in dem gleichen Kontext. Also auch das muss man dann auch sehen. Ich würde gerne nochmal die andere Hälfte der Zeit, die wir noch haben, nutzen, um so ein bisschen aus dem philosophischen, theoretischen rauszugehen ins Praktische, in das Day-to-Day. Ne? Also was bedeutet das denn konkret? So, und was können wir auch konkret tun in unserem eigenen Mikrokosmos, um ja, mehr Sichtbarkeit vielleicht auf der einen Seite, mehr Förderung auf der anderen Seite, mehr ja, bessere Infrastruktur zu schaffen.
Ja, super der wichtige Punkt. Ne? Und ich hatte eben ja schon erwähnt, das ist ein sehr, sehr, sehr vielschichtiges Thema. Ne? Und wir fangen mal bei den Unternehmen an. Also was, glaube ich, super hilfreich wäre, damit Unternehmen mehr Frauen in den Vertrieb auch fördern, ist diese Vereinbarkeitsgeschichte. Wir können heute nichts dagegen tun, dass es immer noch mehr Frauen sind, die sich den weit überwiegenden Anteil um Kinder und Erziehung oder Pflege in anderen Fällen kümmern. Aber wir können was dafür tun, dass wir es den Frauen wenigstens ermöglichen, auch weiterhin und zwar genauso erfolgreich und so am Arbeitsleben und auch im Vertrieb teilzunehmen. Das heißt, Vereinbarkeitsmodelle wirklich schaffen. Und Leute, das ist möglich. Ich schicke euch gerne Best-Practice-Beispiele zu, meldet euch. Also diese Flexibilisierungsgeschichte an der Stelle. Natürlich hat da auch was mit zu tun, und das ist übrigens der große Tenor auch gewesen, wann immer ich mit Vertriebsführungskräften spreche und frage ich die auch immer, woran liegt es denn, ne? Weil die meisten, und das ist ja auch die gute Nachricht, sagen, nee, gegen Frauen im Vertriebsteam habe ich gar nichts, würde ich mir auch mehr wünschen, bewirbt sich aber keiner. Bewirbt sich keiner. Und immer höre ich dieses, es bewirbt sich keiner, und da muss ich dann immer darauf hindeuten, okay, also wir haben hier noch den Confidence Gap auf der einen Seite, das heißt, ich glaube, die wollen ein bisschen mehr angesprochen werden, und auf der anderen Seite habt ihr überhaupt schon eure Hausaufgaben gemacht, ne? Gibt es bei euch die Null-Toleranz-Politik? Also habt ihr, und wird das gelebt? Weil die eine Sache ist ja immer, was schreiben wir uns in unsere Werte?
Was,
und
dann
ist das,
was meinst du mit Null-Toleranz-Politik?
Ja, also wirklich, wenn es Momente gibt, in denen Kunden einfach übergriffig sind, in denen es Sprüche gibt, die hinter Humor versteckte Angriffe sind von Männern auf Frauen. Also was auch immer dazu führt, dass sich Frauen im Arbeitsleben im Generellen auch unwohl fühlen können, wenn sie in einer Männerdomäne arbeiten, denn das ist aktuell die Realität. Und dass wir da einfach, und ich finde, das gilt für alle Leute, auch wenn Männer sich irgendwo belästigt oder schlecht oder falsch behandelt fühlen, ja, für alle Leute eine Null-Toleranz-Politik einzuführen und auch Strukturen zu schaffen und aufzuzeigen, was passiert, wenn du das Gefühl hattest, dir ist sowas passiert. Und dass es da auch Konsequenzen für gibt, ne? Weil natürlich, und dafür habe ich jetzt keine Lösung, aber ich gebe dir mal ein Beispiel, der beste Seller, der beste Kunde, das ist ganz egal, wer es ist, bringt irgendein Klopper, was machst du jetzt als Unternehmen?
Ich habe genau die Situation nicht nur einmal erlebt. Ne? Ich habe die eine schon mal geschildert, da hatte ich ein Bewerbungsgespräch, war gerade neu in der neuen Rolle. Ich habe das nicht gehört in dem Moment, das ist ganz wichtig. Es wurde mir hinterher zurückgespielt. Aber da kam eine junge Bewerberin, sicherlich eine gut aussehende Dame. Wir sind dann hochgefahren ins Büro, und draußen hat wohl irgendjemand aus dem Team hinterhergerufen, hey, ja, geile Alte. So, ne? So, wurde schon, also, wenn du das in dem Moment hörst, also erstens hätte ich es gehört, hätte ich darauf irgendwie reagiert, fair. Hätte ich gewusst, wie in der Situation vor 5 Jahren, well, I don't know. Wir haben es hinterher angesprochen, sorry, eine Sekunde, ne? Hätte sie das gehört, wäre klar gewesen, dass sie niemals in diesem Unternehmen arbeiten würde. So, auch das außer Frage. Und der Umgang damit am Ende, diese Kultur im Unternehmen, ist natürlich komplett essentiell. Ich glaube aber auch, dass es Situationen gibt, die jetzt natürlich weitaus harmloser sind als das, die man vielleicht nicht so bewusst auf dem Radar hat. So als Beispiel, eine Freundin hat mir das erzählt, dass die ein Business-Meeting hatten, ihr etwas erfahrenerer Kollege, und der Kunde kam rein und so, sind ja viel kleiner im echten Leben, was sie total übergriffig empfunden hat, was ich vielleicht als Außenstehender erstmal gar nicht so sehr nachvollziehen konnte, bis ich den Kontext sozusagen ein bisschen besser gegriffen habe. Und auch solche Dinge, das ist, glaube ich, auch das Feedback sozusagen wieder andersrum wichtig.
Voll. Und ich finde, das ist so ein klassisches Leadership-Topic, aber ich finde auch total mutig, dass du jetzt sagst, dass selbst du vor ein paar Jahren vielleicht auch nicht direkt irgendwie eine Antwort darauf gehabt hättest. Und dieses Momentum, auf das kann man sich, glaube ich, vorbereiten. Auf das sollte man sich vorbereiten. Und jetzt auch nicht nur im Kontext Frauen im Vertrieb, sondern auch, finde ich, in einem größeren Kontext. Und dafür auch als Leader sich regelmäßig seine blinden Flecken vor Augen führen zu lassen und auch wirklich offen dafür zu sein, da nochmal zu sagen, ich kann mich hier noch verbessern. Und das wird zukünftig idealerweise zur Folge haben, dass hier eine ganz andere psychologische Sicherheit für alle Mitarbeitenden im Team gewährleistet ist, weil das Thema ist, glaube ich, es ist noch ein anderes, da kannst du noch mal eine eigene Folge, glaube ich, drüber machen, aber das ist ja schon auch wissenschaftlich weithin bewiesen, dass diese psychologische Sicherheit, wenn die gewährleistet ist, Teams einfach unfassbar viel effizienter und noch performanter macht. Und wo willst du das denn mehr sehen als im Sales? Also großes Thema.
Thema. Hundertprozentig. Das zweite Thema, wo ich gerne mit dir darauf eingehen würde, ist, was kann ich als junge Frau im Vertrieb machen? Weil es ist ja vermeintlich, sag mir gerne, ob das anders ist, aber das, was meine Wahrnehmung ist, immer historisch bedingt, für Frauen schwieriger in Führung zu kommen. Ich meine, es sind ja noch mal weniger Frauen in Führung als im Vertrieb, das heißt im Sales Leadership sowieso. So, jetzt ist es irgendwie schwieriger, dahin zu kommen. Was bedeutet das denn für mich heute? Das heißt ja trotzdem nicht, dass ich nicht dahin kommen möchte, dass ich das nicht versuchen sollte. So, weil, und ich finde den Teil sehr spannend, weil, und das wäre mein Take, und der ist jetzt bewusst provokant formuliert oder vielleicht auch bewusst, wirkt er vielleicht auch ein bisschen überheblich ist. Es spielt ja erstmal keine Rolle für dich. Also, was meine ich damit? Das spielt natürlich eine, aber du kannst es ja erstmal nicht ändern. Du kannst ja nur für dich den passenden Umgang für dich damit finden. Dass wir das Thema gesellschaftlich adressieren, dass wir das in Unternehmensstrukturen verankern müssen, dass es vielleicht auch Leute in Führung braucht, die da vocal sind oder die versuchen, eine Plattform zu bieten, auf der das Thema dann auch positioniert wird. Also außer Frage. Haken dran. Aber für dich als Frau im Vertrieb, die in Führung kommen möchte, ist es erstmal schwieriger.
Ja, voll.
Was bedeutet das? Also wie gehst du damit um?
Ja, also ich glaube, ein Thema, was jetzt, ich meine, das ist so ein bisschen ob der Plattform, so auch LinkedIn geschuldet, ne, was da aber schon viel adressiert wird und was ich trotzdem nochmal unterstreichen möchte, ist der Punkt Sichtbarkeit, ja. Und ich weiß das, also ich habe das selber oder ich lebe das aktuell selber noch, diesen Prozess. Ich poste ja auch noch nicht so ewig viele Jahre irgendwie auf LinkedIn. Und dieses sich sichtbar zu machen, ganz egal, ob im eigenen Unternehmen oder auf LinkedIn, das ist immer, du bist in einem Ökosystem und es ist natürlich eine Bühne und man macht sich verletzlich. Aber wenn man gesehen wird, kann man auch berücksichtigt werden und die Leute haben einen auf dem Schirm. Und also Stichwort Sichtbarkeit, glaube ich, ganz wichtig, sich da mal vielleicht auch mit Hilfe von Coaches, wenn man da jetzt selber nicht hinterkommt, auch nochmal zum Thema Selbstbewusstsein mit sich auseinandersetzen. Ein Punkt. Der nächste Punkt ist choose your partner wisely. Also wirklich jetzt auch so ins Private gesprochen. Ich glaube, wenn du zu Hause jemanden hast, der dich supportet und jetzt nicht nur in diesen mentalen Topics und dein größter Fan ist, sondern halt auch wirklich in diesen Themen mit ich übernehme 50% der Verantwortung, no matter what, weil wir sind ein Team und man das auch lebt. Ich glaube, das kann ganz viel Türen öffnen, weil man eben nicht mehr zurückfällt, weil man so lange ausfällt oder immer kindkrank Betreuung macht oder. Und der dritte Punkt, der mir spontan dazu einfällt, ist tatsächlich dieses Allyship bzw. Mentorenthema. Also ja. Sich im Unternehmen Verbündete suchen. Und also ich glaube, wenn man bereit ist dafür, den nächsten Schritt zu gehen, dann ist man ja für sich also wahrscheinlich im Klaren darüber, ich kann was und ich bin jetzt bereit für den nächsten Schritt. Und dann hat man eigentlich auch keinen Grund, sich zu verstecken, sich einen Mentor, eine Mentorin zu suchen. Also interne Promoter, die dich auch platzieren. Und zwar am besten in diesen Ebenen, sich da einfach Hilfe zu holen auch.
100%, ne? Und ich glaube, Communities auf der einen Seite, großartiger Startpunkt, da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zu dem Thema. Und da gibt es dann ja auch mehrere, bei denen man sich auch die aussuchen kann, die am besten zu einem passt. Und mit einem Coach zu arbeiten, sowieso ein No-Brainer. Und das Zweite ist, und ich glaube, so das kann ich teilen, auch wenn dir jemand irgendwie eine Chance gibt, die dir eine Plattform bietet, wenn du dich nicht groß genug oder gut genug für diesen einen Ding fühlst, also mach's vielleicht trotzdem, ne? Also ich merke das relativ häufig in so einem banalen Beispiel Podcast-Gäste. So, ich habe angefangen und ich habe den Anspruch, dass dieser Podcast relativ repräsentativ ist. Das ist auch mal ein schönes Vorhaben. Aber um das hinzubekommen, musst du auch prozentual deutlich, deutlich, deutlich mehr Frauen kontaktieren, die eben sagen, hey, klar mache ich das. Oder braucht mehr Zuspruch oder so. Und ich meine, ich habe heute Morgen eine Folge aufgenommen, die von letzter Woche dann im Prinzip mit Alina. Das ist so eine starke Folge geworden. Es ist ein No-Brainer, ne? Dass sie hier im Podcast was großartige Insights teilen kann. Ne? Da auch dann bold zu sein und einfach solche Chancen eben einfach anzunehmen und sich da nicht die Sorge zu haben, dass man da irgendwie scheitern könnte. Das wird nicht passieren.
Ja, voll, voll. Auch gute Punkte, ja, voll.
Haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, Chris, das möchte ich den Zuhörenden unbedingt noch mit auf den Weg geben?
Viel. Ich muss aussortieren im Kopf. Nein, also ich glaube, was ich zu dem Thema jetzt vor allem wirklich, also das, da würde ich mich jetzt einfach tatsächlich auch nochmal bewusst wiederholen. Es geht hier nicht um ein Gegeneinander, sondern um einen Raum, den wir für alle aufmachen wollen und mit denselben Chancen. Und wenn du als Frau das hörst, ergreife die Chancen und alle Möglichkeiten, die du siehst. Und wenn du als Mann das hörst, such dir doch mal eine Frau im Berufsleben, die du Lust hast, bewusst ein bisschen zu supporten mit whatever.
Sehr gut. Dann habe ich für dich, Vanessa, noch eine letzte Frage von einem der Gäste der Vorwoche für dich dagelassen. Und zwar, wenn du, spannend, eine Superkraft im Sales hättest, welche wäre das und warum?
Also, warum ist das denn eine theoretische Frage? da gehe ich jetzt mal ganz bold rein und sage, ich glaube, ich habe eine Superpower im Sales und das ist tatsächlich so meine Personality. Ich liebe Netzwerken, ich komme relativ einfach für meine Empfinden mit Leuten ins Gespräch und dieses Thema Netzwerken muss man einem auch gar nicht in die Wiege gelegt werden, das kann man auch nach und nach lernen oder sich auf seine anderen Stärken konzentrieren, also Stärken stärken statt Schwächen stärken, ne, das Thema. Und ja, also ich glaube, auf einer empathischen Art und Weise mit den Menschen in den Kontakt kommen, auch in den wertschöpfenden Kontakt zu kommen, das ist meine Superpower.
Mega, richtig cool. Ist so ein Thema, mit dem ich in gewisser Weise selber zu kämpfen habe. Es gibt nichts, was ich anstrengender finde, auch auf Events. Vielleicht hast du es auch gemerkt, als wir haben uns ja auch beim Artist Circus das erste Mal persönlich getroffen. Es gibt nichts, was ich anstrengender finde, als so einen aufgesetzten Smalltalk. Wenn man dann so die ersten 2-3 Minuten geschafft hat und dann auf so eine etwas tiefgehendere Ebene oder eine persönliche Ebene kommt, einen guten Austausch hat, dann super entspannt, herrlich gerne. Aber wenn man so diese Warmwerdephase hat, ich gehe da jedes Mal innerlich kaputt.
Ja, verstehe. Und machst du dir manchmal so Rucksackfragen, die du dann so mitnimmst, um das so ein bisschen zu moderieren?
Nee. Ist eine sehr gute Frage. Meistens versuche ich einfach irgendwie eine Gemeinsamkeit zu finden und irgendwie ein ernsthaftes Interesse. Also ich habe einfach ein Interesse an der anderen Person dann in dem Moment. Oder ich versuche herauszufinden, was ich spannend finde an der anderen Person im Gespräch, was ich daraus mitnehmen kann, welchen Mehrwert ich geben kann und darüber dann eher zu steuern. Aber bis man das hat, so dieses, ja, und es ist so toll, dass das Wetter heute echt gut ist. Guck mal, wir haben ja echt Glück mit dem Sonnenschein. Oh, guck mal, die haben ja sogar einen DJ auf dem Dach. Also, I don't know. Aber das Essen ist aber echt gut für so ein Event, so die Gespräche.
Ja, ey, und aber ich kann das zu 100% fühle ich das, ne? Und ich glaube aber auch, und das ist jetzt, das ist doch voll die spannende Frage, ne? Bedeutet Netzwerken für, also unangenehmen Smalltalk führen, obwohl man merkt, dass man mit der Person vielleicht auch gar keine Chemistry hat oder sich wirklich nicht versteht oder ein Interesse an dem jeweils anderen hat und das irgendwie überwinden zu müssen? Oder es kann vielleicht, und das ist eine tolle Frage, um das Thema vielleicht für Leute, die glauben, nicht gerne zu netzwerken, auch zu reframen, oder ist Netzwerken vielleicht auch was, was wir als was betrachten dürfen, was Spaß macht, weil man selber aussucht, mit wem man Zeit verbringt und sich dann auch tiefen, schönen Unterhaltungen widmen kann.
Hundertprozentig, ne? Und das gehe ich komplett mit, dass das ja eigentlich das ist, worum es geht. Und ich meine, wenn ich mir so meine letzten Jahre im Sales ansehe, ne, wie viele und durch den Podcast, durch Events, durch Communities, wie viele großartige Menschen ich kennengelernt habe, irgendwie, mit denen ich heute teils sehr freundschaftliche Verhältnisse habe, dann ist das natürlich mega und das wäre nie passiert, wenn ich nicht mal irgendwann oder eine Person irgendwann mal irgendwo den ersten Schritt auf jemanden zugegangen wäre, zu sagen, hey, das ist doch spannend. Lass doch mal darüber sprechen. So, hundertprozentig, ne? Ich meine eher dieses, wenn dich jemand irgendwo mit an den Tisch nimmt und vorstellt, und dann bist du da und bist so,
Smalltalk, ne? Ja.
So. Genau. Aber ansonsten gehe ich das komplett mit und das ist natürlich viel auch im Kopf. Und ich glaube, damit geht auch ein bisschen so einher, dieses Thema, so, wie extrovertiert, wie introvertiert bist du, beziehungsweise sind ja alle irgendwie so Ambiverts, sagt man, glaube ich.
Stimmt.
Was gibt dir Energie? Was nimmt dir Energie? Welche Art von Gesprächen sind die, die dir vor allem Energie geben und oder dich auch weiterbringen? Ne? Und dann, wenn du das für dich weißt, dann weißt du auch damit, irgendwie einen Umgang zu finden. Also Beispiel Kara, die auch hier in meinem Podcast war, die ist selber Politikerin, ne? Und macht Straßenwahlkampf und sowas. Aber auch wenn die auf eine Party geht, so, es dauert irgendwie 45 Minuten und die kennt den kompletten Raum und jeder weiß, wer die ist. Und es ist so, wow. Und umgekehrt, so, nichts, was ich jetzt irgendwie, was mir locker von der Hand gehen würde, ne? Und was mir leicht fallen würde, sondern ich würde da schon echt innerlich dreimal gestorben sein.
Ey, und auch da voll wichtig, ne, diesen Unterschied, also mir in der Diskussion finde ich, dass es manchmal ein bisschen zu positiv von, es gibt Leute, die sind dann so Social Butterflies gesprochen wird und der Rest halt so ein bisschen, weißt du, die Arschkarte gezogen, und ich finde, genau da dürfen wir ja gar nicht hinkommen, sondern andere Stärken und Andersartigkeiten neu zu bewerten und einfach zu sagen, ey, deine Superpower, die liegt woanders, und nicht alle Menschen müssen gut netzwerken können oder nach 45 Minuten den Raum kennen. Das kann man bewundern, aber alles ist okay auch.
100%. Da du es gerade angesprochen hast, hast du so eine Rucksackfrage, hast du es, glaube ich, genannt? Irgendwas, was du so immer fragst oder so ein, was dir hilft?
Ja, jetzt erwischst du mich natürlich. Also nee, tatsächlich nicht eine, die ich jetzt für immer auf alle Kennenlernen und Netzwerkmomente irgendwie anwende, weil ich schon glaube, dass so eine themenbezogene Fragen irgendwie wertschätzender sind und mich auch schneller in tiefere Gespräche führen. Deswegen würde ich immer vorher gucken, wo bin ich, was für Leute erwarten mich, und dann würde ich mich vielleicht im Individuellen nochmal vorbereiten. Ja.
Sehr schön. Vanessa, vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Richtig cooles Gespräch. Wo können denn die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Tatsächlich alles über LinkedIn sehr, sehr gerne. Also Vanessa Heine, ihr könnt da sehr gerne meinem privaten Profil folgen. Da kriegt ihr ganz, ganz viel von mir und wie ich zu dem Thema stehe mit. Und wer richtig Lust hat, so ein bisschen Facts und Figures zu Frauen im Vertrieb nochmal mehr auch und tiefer mitzubekommen, gerne der Females in Sales LinkedIn-Seite auch folgen. Und da bleibt ihr dann auf dem Laufenden.
Mega cool. Ich verlinke die Profile irgendwo hier in den Shownotes, wo auch immer das geht. Und ja, danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Hat mega viel Spaß gemacht. Cooles Gespräch.
Gleichfalls.
Vielen und, Dank. Und danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt, und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
Das war GoToNetwork. Vielen Dank fürs Zuhören, es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.